Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 24. Februar und Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert, bei mir sitzt der Kollege
Lars Wichert.
Genau. Und um uns herum große Zettelberge mit Ausdrucken, Regelwerk, Interpretationen, darüber wollen wir sprechen heute und über das erste Renngeschehen, wenn man so will, der richtig amtlichen Saison, kann man so sagen, glaube ich.
Kann man so sagen, der Vorbote einer großen neuseeländischen Woche.
Lars, bevor wir das machen, ich habe ganz viele Fragen als dich, auch als Age-Grouper, du bist betroffen von Regeländerungen, die hier verkündet wurden von Ironman und den Auslegungen in den neuen Competition Rules, da werden wir mal in Detail gleich ein bisschen einsteigen, aber bevor wir das machen, haben wir den Presenter der heutigen Folge für euch. Diese Folge wird präsentiert von 8Sleep. Besser schlafen, härter trainieren, schneller erholen, ja, und schneller überholen. Das könnt ihr mit dem neuen 8Sleep Pod 5. Was ist das? Das ist ein smarter Matratzenüberzug, der ja den Schlaf verbessert, indem er zum Beispiel automatisch deine Temperatur reguliert. Automatisch erkennt, wenn du schnarchst, dann wird die Liegeposition angepasst und das Ganze wird auch noch detailliert getrackt, ohne Wearables, ohne Uhren, die man sich in die Stirn rammt. Das alles macht der 8Sleep Pod 5, dieser Matratzenüberzug, der quasi deinen kompletten Schlaf trackt und reguliert und einfach dafür sorgt, dass du besser regenerierst und am Ende schneller erholt bist und schneller überholen kann. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Qualitätsschlaf wissen wir als Triathleten, das ist fast schon eine eigene Disziplin, würde ich sagen. Und damit man da gut vorankommt, hilft 8Sleep. Und wir helfen euch mit dem Code TRIATHLONTALK. Spart ihr bis zu 350 Euro auf den Pod 5 Ultra. Und das solltet ihr euch mal genau angucken, wie das funktioniert. Und da haben wir natürlich auch die passende Adresse dafür, 8sleep.com/triathlontalk. Da findet ihr alle Einzelheiten, wie das funktioniert, was ihr tun müsst, um in diesen Genuss des besseren Schlafs zu kommen mit dem Pod 5. Und ja, die ganzen Informationen dazu gibt es wie immer in den Shownotes. So, ja. Es war Renngeschehen. Es war ganz schön weit weg, aber so ist das immer, ne? Wenn hier noch Eis und Schnee liegt, dann muss man weit gucken zu den ersten Rennen Neuseeland. Challenge Wanaka. Zum 20. Mal. Das ist ja, also wirklich, man muss es sagen, es ist ein echter Klassiker mittlerweile.
Eine Traditionsveranstaltung.
Absolut. Und ich freue mich jedes Jahr wieder auf die Bilder, weil das einfach, ja, es ist einfach schön. Es ist einfach eine richtig traumhafte Ecke zum Trainieren. Man konnte das sehen bei Frederik Funk. Das war natürlich der, auf den immer alle geguckt haben jetzt. Und der hat natürlich eifrig auch von da berichtet und hat immer wieder gesagt, es ist einfach gut. Man kann sich perfekt vorbereiten. Passt hier. Auf geht's. Und ja, er ist ins Renngeschehen gestartet.
Ja, überhaupt ist eigentlich beeindruckend, finde ich, dass er jetzt wirklich so an diesem Plan festgehalten hat, mit der Challenge Wanaka einzusteigen. Er nimmt einen ja da wirklich ziemlich gut mit und mit dem Ende seiner Offseason begann seine Offseason eigentlich direkt wieder, muss man ja wirklich sagen. Hat den richtig harten Sturz. Beim Fahrradfahren war er kurz vor zu Hause und ist wohl irgendwie einen Weg runtergefahren, hat eine Familie gesehen und hat gedacht, er kann da gut vorbeifahren, weil die alle auf einer Seite sind. In dem Moment ist dann ein Kind ausgeschert und glücklicherweise, so wie er auch sagt, ist dem Kind nichts passiert. Ihm aber halt der Ellbogen relativ ungünstig gebrochen, sodass seine Offseason einfach mal direkt verlängert wurde. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass er da ja so diesen ganzen Plan, den er schon vorher gemacht hat, erstmal irgendwie so ein bisschen ja nicht aus den Augen verloren hat, aber da hat er sich schon so ein bisschen schwerer getan, erstmal direkt dran zu glauben. Hat aber da, glaube ich, einen ziemlich guten Weg gefunden und hat halt auch gezeigt, wie so die Reha funktioniert. Und die Bewegung im Arm ist noch nicht zu 100% da. Das ist immer noch so ein bisschen der Punkt, wo er sagt, das Schwimmen fühlt sich noch nicht 100%ig so an, zu dem, wo er schon einmal war. Aber für die 4 Monate seit dem Unfall, sagt er auch, ist es richtig gut weit gekommen. Schrauben und alles noch im Arm drin.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, genau. Echt krass. Man hat ja auch, also Schrauben in Körperteilen hat man diese Tage ja, hat nichts mit Triathlon zu tun, aber die Bilder von Lindsay Vonn's Bein, ui, das war schon ganz schön hart. Aber ja, da sieht man mal, das kann halt immer von einem Moment auf den nächsten gehen. Und ich glaube, so hat Frederik Funk sich ja auch geäußert. Er hat gesagt, von hier zu da in so kurzer Zeit, ne, auf dem Podium zu stehen, das haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, er ist Dritter geworden. Ja, das ist, muss man schon sagen, das ist, er sagt natürlich, ist okay und so, ne, kann man alles und so weiter, aber es ist natürlich schon ein Erfolg, allein überhaupt dann wieder vernünftig zurückzukommen.
Genau, und man muss natürlich auch so ein bisschen sehen, also ich meine, er kommt aus dem österreichisch-deutschen Winter dahin, hat nicht so eine lange Vorbereitungszeit dort gehabt und ist natürlich für so einen europäischen Athleten, der dann irgendwie auf einmal auf die andere Seite der Welt fliegt, was ganz anderes, was so die Gesamtvorbereitung angeht, als wenn ich da eventuell Neuseeländer oder Australier bin und schon die ganze Zeit unter den Gegebenheiten trainiere und natürlich auch eventuell so diesen Fokus schon so ein bisschen anders unter besseren Bedingungen legen konnte als jemand, der aus Europa kommt. Und dafür, so das erste Rennen der Saison tut immer am meisten weh, so diese ganzen Spinnenweben abschütteln. Ja. Und da hat er es ziemlich gut gemacht, war so der Anführer in der Verfolgergruppe. Jack Modi und Mike Phillips hingen beide bei ihm hinten drin. Jack Modi hat am Ende gewonnen, Mike Phillips wurde Zweiter. Und allesamt sind dann da ziemlich gut auf die Radstrecke gegangen und dass er da, glaube ich, auch wieder ganz gut an seiner Form oder an der guten Radform dran ist, hat er auch gezeigt. Drittschnellste Radzeit. Mike Phillips hat ja richtig raufgedrückt, da meinte er auch, fiel ihm nicht leicht, an ihm dran zu bleiben. Das finde ich auch erstmal schon immer nochmal so eine interessante Sache, wenn so ein guter Radfahrer wie Frederik Funk es ist, auch sagt, so ihm viel ist schon schwer, überhaupt da dran zu bleiben.
Ja, aber es ist halt sehr früh in der Saison. Ne? Da denken andere überhaupt noch gar nicht drüber nach, über einen Saisoneinstieg und so weiter. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist aber ja, ne, also haben wir ja schon gesagt, es ist einfach eine verdammt kurze Zeit gewesen, die er sich jetzt überhaupt darauf vorbereiten konnte. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr rundes Projekt. Und ich meine, das kennt man ja bei diesen Down-Under-Rennen. Da sind halt einfach auch die Namen entsprechend dann vorne, ne, die da sich auskennen, den Jahreszeiten, die das verinnerlicht haben sozusagen in den Zeiten. Das ist schon, ja, schon ein nicht zu unterschätzender Vorteil, glaube ich, ohne da jemals gewesen zu sein. Du warst ja schon überall auf der, der Welt.
Auf der Südinsel Neuseelands war ich noch nicht, war nur auf der Nordinsel. Aber ja, genau, so wie du eben auch sagst. Ich meine, so dieser ganze Mode, glaube ich, den man mitbringt, ist so ein ganz anderer. Wenn ich da schon im Sommer trainiere und hier irgendwie aus dem Winter komme, man muss natürlich dazu sagen, Frederik Funk war im Trainingslager auf Lanzarote, konnte sich da natürlich auch nochmal unter klimatisch besseren Bedingungen vorbereiten.
Wobei, ich glaube, das war richtig räudig, das Wetter, als er da war.
Die ersten Tage hat es nur geschüttet oder viel geschüttet, hart windig, aber dennoch, genau, muss man es schon, finde ich, sehr, sehr hoch anrechnen. Auch seine Leistung, er ist ja wirklich immer sehr transparent damit. 357 Watt, 20 Minuten Peak, also so ein FDP-Test mit 357 Watt erstmal gefahren, 5 Minuten Peak von 387. Da sieht man, wie er da eigentlich auch 5 Minuten wirklich pushen müsste, wahrscheinlich um eine Lücke zu reißen. Am Ende 348 Watt Normalized Power, also schon echt eine ganz ordentliche Leistung. Er selbst sagt, dass es so ein bisschen der Bereich ist, plus minus, wo er auf der Langdistanz hin möchte, vielleicht so um die 330, 335 Watt. Das heißt, da hat er auf jeden Fall nochmal so ein bisschen vielleicht zum Reinkommen jetzt innerhalb der Woche Richtung des Ironman Neuseelands, was ja eigentlich so sein Hauptziel ist. Und ich finde, das ist auch nochmal so der Punkt, den wir ja in der vergangenen Woche auch nochmal so ein bisschen besprochen haben, als wir über die Athleten gesprochen haben, wen wir da eventuell auf der Mittel- oder Langdistanz vorne sehen. Da hatten wir ja auch über Frederik Funk gesprochen. Und wenn man sich so die Laufzeit anguckt, mit einer 1:19:07 war er jetzt 5 Schnellster, aber hat dennoch dafür gereicht, dass er sich eben da überhaupt erst den Podiumslot gesichert hat, weil er zwischenzeitlich auf Rang 4 war. Hat aber auch gesagt, dass er so nach dem Radfahren ja sehr kalt war, die Füße, den Rücken schon gespürt hat und er ja gut 11-12 Kilometer gebraucht hat, um überhaupt warm zu werden, was ihm dann dazu geführt hat oder dahin gebracht hat, dass er überhaupt erstmal schneller laufen konnte. Also dieser ganze Halbmarathon war progressiv, also schön schneller geworden,
auch was Gutes. Kennen, ne?
Richtig. Aber das zeigt auf jeden Fall, glaube ich, schon, so wie wir es auch eingeschätzt haben, dass er da ziemlich im Langdistanzmodus ist. Hat er jetzt auch den Start bei der Challenge Rot verkündet. Will da auch anders angreifen, als er es im vergangenen Jahr gemacht hat.
Ja, ist doch schön, oder? Ich meine, wir haben da ja auch schon den einen oder anderen Namen auch genannt. Auf trimark.de kann man auch schon die ersten, sagen wir mal, die Namen, die so von den Dächern gepfiffen werden, auch schon mal genannt. Da ist ja schon der eine oder andere dabei, wo wir zumindest davon gehört haben, dass sie stattfinden sollen. Bei Frederik Funk ist es jetzt offiziell gemacht worden. Aber auffällig auch, um da so einen kleinen Exkurs zu machen, sind alle, also sie haben, oder zumindest die Rote, haben sie alle genötigt, dass sie sagen so ein bisschen, dass sie auf Sieg gehen wollen, oder? Jeder, der bisher verkündet wurde, hat verkündet, dass er um den Sieg mitkämpfen will. Ja, finde ich gut, erstmal.
Vielleicht steht es mit im Vertrag. aber bei Frederik Funk muss man ja schon sagen, ich meine, der wurde jetzt im vergangenen Jahr Fünfter. Ist jetzt ja auch keine Platzierung, wo er sich irgendwie verstecken muss. Und mit dem, was er dann an Langdistanzerfahrung auf dem Kerbholz hat, ist zwar immer noch nicht mega viel gegenüber anderen, aber schon
fast nichts quasi. Aber wenn er dann in Rot ist, hat er ein bisschen mehr.
Zumindest. Dann hat er ein bisschen mehr, dann sind es auf jeden Fall schon mindestens 3 Langdistanzen. Von daher, glaube ich, ist es auf jeden Fall schon eine coole Sache. Und dass er jetzt erstmal so reingekommen ist, kann man wirklich für ihn nur hoffen, dass es jetzt beim Ironman Neuseeland auch in die richtige Richtung geht und er da schon diesen Drive richtig mitbringt. Und ja, ich meine, ein 3. Platz zum Einstieg in die Saison, so früh nach der Verletzung, Spinnweben abgeschüttelt, was will man mehr? Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, ihm schon gut Selbstvertrauen, zeigt ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist. Dann Laurent, sein Trainer, und er werden da sicherlich auch nochmal vielleicht so den einen oder anderen Rückschluss zu dem ziehen, was jetzt im Rennen gelaufen ist. Deshalb, glaube ich, war das schon eine sehr gute Sache, nicht mit der Langdistanz reinzustarten, wo er die Qualifikation für Hawaii holen würde.
Ja, für die es interessiert, wir haben auf Triathlon Plus auch uns mit Frederik Funk beschäftigt, Just in Time, mit der Profi-Einheit der Woche. Da wird quasi detailliert nochmal dargelegt, wie er sich so in der Zeit davor vorbereitet, und auch da kann man schon sehen, es ist halt immer der Fokus, ist halt das Langdistanzrennen. Ne? Da wird halt so eine Mitteldistanz wird dann mit eingebaut sozusagen.
Ja, genau. Also die Mitteldistanz ist so ein bisschen mehr die Vorbereitung, gut reinzukommen. Ich glaube auch wirklich so, um so ein Jahr zu starten, top. Ich meine, Februar ist einfach extrem früh, wenn man sich überlegt, wann ein Profi normalerweise sonst reingestartet ist.
Ja, so krass.
Genau, da hat man einfach mit den Überseerennen wirklich die Chance, richtig früh reinzukommen. Mein letztes Jahr war im April mit Singapur dran, davor das Jahr auch. Das ist dann halt schon nochmal 2 Monate früher, was er jetzt dran ist. Und dann jetzt halt auch, weiß ich nicht, wie viele Monate früher. Letztes Jahr war er im Juli dann auf der Langdistanz. Dann sind es auch nochmal 4 Monate früher ungefähr. 5 Monate, wo er in die Langdistanz reinstartet. Also das ist schon eine ganz andere Saisonplanung. Könnte ihm aber halt wirklich auch so diese Sicherheit und dieses ganz befreite Gefühl vom Training, Fokus legen, nicht irgendwas hinterherrennen zu müssen, für die gesamte Saison geben. Und vielleicht ist das genau die richtige Entscheidung.
Ja, also das auf jeden Fall gehört zu den Namen, zu den vielen deutschen Namen, von denen man dann jetzt mal sehen muss, wie sie sich schlagen übers Jahr. Die Konkurrenz ist stark, auch denn jetzt in Neuseeland wieder, aber da reden wir dann natürlich darüber nochmal direkt vor der Race Week. Ich glaube, hier können wir einfach sagen, Challenge Wanaka hat geliefert dahingehend. Bei den Frauen ein Name, von dem man schon viel, viel Positives gehört hat. Tamara Jewett gewinnt das Rennen und es bleibt im Prinzip beim Alten. Ne? Wenn man es von hinten aufdröselt, der Lauf beeindruckend, aber den braucht sie dann auch, um ganz nach vorne zu kommen.
Ja, den Lauf braucht sie, und was mich irgendwie immer noch wundert, ich meine, sie ist jetzt keine, die irgendwie von der Kurzdistanz rüber gewechselt ist, und auch keine Athletin, die irgendwie ganz, ganz frisch in diesem Geschehen drin ist. Sie ist ja seit 2019 Profiathletin, richtig reingestartet, würde ich sagen, so ab 2021, wo sie dann wirklich viele Rennen gemacht hat auf der Mitteldistanz. Hat ja dann vergangenes Jahr auch mit der Ironman-Weltmeisterschaft so ihr Langdistanzdebüt gehabt, wo sie sich beim Ironman, ich glaube Lake Placid hatte sie sich qualifiziert. Aber ja, irgendwie fehlt mir bei ihr immer noch so dieser Schritt, dass sie beim Radfahren besser wird oder da auf jeden Fall irgendwie noch dichter dran ist. Also ich meine, schwierig beim Schwimmen, keine Frage, aber beim Radfahren lässt sie sich vom Rebecca Clark halt 6 Minuten abnehmen. Das ist halt schon echt viel. Beim Schwimmen 3 Minuten oder fast 4 Minuten. Wenn man am Ende dann letztendlich 9 Minuten schneller läuft als eine Rebecca Clark, führt es immer noch zum Sieg. Aber
Wahnsinn, überleg mal, 9 Minuten. Das ist eine unfassbare Zeit.
Das sind Welten. Also ja. Mit einer 1:21:26, das ist Tamara Jewett gelaufen, ist sie knapp 2 Minuten langsamer als Frederik Funk und wäre damit, glaube ich, bei den Männern sogar an 6. Position. Also das ist einfach wirklich richtig, richtig schnell.
Ja, auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, vor Rebecca Clark kommt sie ins Ziel, war zwar am Ende dann nochmal recht knapp, aber es hat gereicht für den ersten Sieg.
Genau. Ja, Tamara Jewett macht es halt ähnlich wie auch Frederik Funk, ist dann jetzt beim Ironman Neuseeland am Start, möchte da die frühe Qualifikation. Also diejenigen, die da irgendwie noch was mitreden wollen, sind jetzt schon ins Renngeschehen gestartet.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf, dass es jetzt auch dann richtig mit den großen Namen und den richtig stark besetzten Feldern Neuseeland. Wir reden dann noch drüber. Wird, finde ich, also es hat auf jeden Fall die Namen, um zu sagen, es wird richtig, richtig gut, es wird richtig, richtig schnell. Und unabhängig davon, wer dann jetzt letztendlich dann doch dahin gekommen ist, und es gab ja auch ein paar Ausfälle, haben wir auf trimark.de auch schon drüber gesprochen, ist es tatsächlich trotzdem jetzt immer noch der würdige Start, vor allem wenn man auch die Pro Series dann im Blick hat. Und ich finde halt jetzt spannend eben zu sehen, wie gelingt, also man kann lange darüber reden in der Offseason, ne? Wie gut kommt man rein in die Saison und so weiter, aber jetzt ist hier Butter bei die Fische. Jetzt muss man zeigen in den ersten Rennen, wohin geht die Saison und in welche Richtung kann man sich das überlegen.
Oh, ich finde, das ist immer mit so einem Saisonstart, ich kenne das, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, aber jetzt auf jeden Fall auch, aber früher zum Beispiel war das so, man ist irgendwie im Dezember nochmal gegeneinander gefahren oder im November und dann ist erstmal Pause, man kannte sich natürlich aus den Trainingslagern und so einen Großteil und ist da noch gegeneinander gefahren, irgendwie Wettkampfbelastung oder so Rennbelastung, aber dann kommt so dieses erste Rennen, wo es wirklich drum geht. Und dann ist natürlich da auch nochmal die Motivation und der Wettkampfdruck was ganz anderes als im Training. Und dann startest du rein und denkst so, oh Mann, ey, wo stehe ich? Bin ich wirklich immer noch besser als die anderen? Wie lief der Winter? Ist es vielleicht so, dass ich ja Druck für die Saison bekomme oder dann schon irgendwie Angst habe, dass meine Form nicht passt?
Möglicherweise, es kommt so ein bisschen auf die Vorbereitung drauf an, wie man so vom Mindset auch vorbereitet ist auf sowas dann.
Ja, ja, richtig.
Und ich meine, klar, wenn man sich jetzt hier die Flaggen anguckt, wenn ich jetzt bei den Männern mal durchgucke oder so, ja, da ist Frederik Funk die Einzige, die Schwarz-Rot-Gold, also die eine andere Farbe hat als Australien und Neuseeland, oder sind es alles? Ja.
Nee, Australien und Neuseeland, ja. Paar Australier haben sich dazwischen gedrückt. Man erkennt es nur an den leicht weißen Sternen.
Ja, man muss ein bisschen größer machen, genau. aber das ist natürlich dann zum Beispiel für Frederik Funk natürlich auch ein echtes Commitment, ne? Dann da so rüber zu reisen, ne? Die Vorbereitung dann da abzuspulen und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, also wir können zusammenfassen, die Saison läuft und wir werden natürlich ein Auge darauf haben, wie sie weiterläuft. Und bevor wir das machen und bevor wir uns, wie angekündigt, uns über die Regeländerung unterhalten, haben wir einen Presenter für euch. Wir haben es gesagt, die Saison läuft. Und wenn das für die Profis läuft, dann läuft für uns die Trainingslagersaison auf jeden Fall. Und da kommt unser Presenter NordVPN ins Spiel. Denn für uns ist es essentiell, dass egal wohin wir kommen, ob zum Training, zum Rennen, wie auch immer, dass das WLAN funktioniert und dass wir sicher unterwegs sind, denn wir haben hier wichtige Sachen auf unseren Rechnern, wir wollen sicher sein, wenn wir ins Internet gehen und NordVPN hilft uns dabei, immer wenn wir uns im WLAN bewegen, denn NordVPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk, das heißt, unser kompletter Datenverkehr, wenn wir uns als NordVPN-Kunde einloggen, wird durch einen Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also unsere Online-Identität, die bleibt verborgen. Hacker haben so praktisch keine Chance, irgendwie an unsere Daten zu kommen, wenn wir an Hotspots unterwegs sind, in Pressezentren, in Hotels, in Ferienwohnungen. NordVPN sorgt für die Verschlüsselung und damit sind unsere Daten sicher, wenn wir unterwegs sind. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist, wenn wir im Ausland unterwegs sind, wo auch immer, können wir als NordVPN-Kunden auf unsere heimischen Inhalte zugreifen. Also Streams, die wir zu Hause nutzen wollen zum Beispiel und können, die stehen uns auch im Ausland zur Verfügung über NordVPN. Und dann, das heißt Sport, Serien, Einkaufen, alles wieder heim. Wir können direkt zugreifen durch den Tunnel auf die Streams und auf alle unsere Inhalte, die wir auch zu Hause haben. Das lohnt sich und ihr solltet es ausprobieren, NordVPN auch zu eurem Partner machen und zwar, indem ihr auf nordvpn.com/trimark geht und euch dort den exklusiven NordVPN-Deal mit 4 extra Monaten sichert in eurem Paket. Das Ganze völlig risikofrei, denn es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link dazu, den ich euch eben gesagt habe, den findet ihr in den Shownotes und alles, was ihr über NordVPN noch so wissen müsst. Jo, wir haben hier an dieser Stelle auch schon mal darüber gesprochen, als die erste Pressemitteilung kam, dass es für die Profis eine neue Windschattenregelung geben wird. 20 Meter ist jetzt in den Raum geworfen worden für die Profis, aber als Ironman das damals verkündet hat und dann auch Challenge, war immer noch die Frage, Challenge war sogar noch ein bisschen eher ein paar Minuten, ne? Genau, auf jeden Fall fiel beides auf denselben Tag, konnte man sich einigen, unsere Profis fahren demnächst mit 20 Meter Abstand. Aber was noch offen war, waren noch ein paar Fragen darum, wie wird das Ganze denn geregelt? Und da wurde direkt verwiesen bei Ironman auf die Competition Rules, die dann jetzt rechtzeitig vor dem ersten Rennen sozusagen in Kraft treten. Und gestern ist es passiert, gestern Abend kam die Meldung, die Competition Rules sind raus und es gibt ein paar Änderungen, die wir uns jetzt hier mal angucken müssen.
Ich muss ja sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich nicht ganz so ins Schwitzen kam wie im vergangenen Jahr. Also das war ja, als die Regeländerung da war mit den Flaschen hinten und vorne.
Ja,
und
da war ein bisschen mehr Hä?
Da war viel, viel mehr Beef drin und alles viel unverständlicher. Und da stand ich sehr viel in Kontakt mit der DTU, um das irgendwie verständlich zu kriegen. Da gab es ja auch dann zwischen der DTU und den World Triathlon bzw. Ironman-Regeln ziemlich viel hin und her. Wir müssen dazu sagen, aktuell sind es die DTU-Regeln sind ja auch schon raus. Jetzt sind die Ironman-Regeln, ob die anderen Veranstalter dann nachziehen oder nicht, können wir noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, Pro Draft Zone, wie du gesagt hast, von 12 Meter auf 20 Metern sind ungefähr 12 Fahrradlängen. Wobei so diese 12 Fahrradlängen oder 11 Fahrradlängen ist dann auch schwer einzuschätzen. Da haben sie zum Glück den Race Ranger, der das so ein bisschen anzeigt. Ich weiß gar nicht, auf Hawaii müssten es ja dann, zwei Striche waren es? Und jetzt müssten es dann wahrscheinlich 3 sein oder 3,5 oder so?
Ja, das war eine gute Frage. Messen wir nochmal nach. Kurz vor Hawaii sagen wir das nochmal an, aber es ist tatsächlich auch, man kann es auch festmachen irgendwie an den Strichen.
Richtig. Und was auf jeden Fall jetzt neu ist oder dazu kommt, ist ja so, es war ja dann mit der Auslegung von den 20 Metern kam dann direkt die Frage auf, wie sieht's aus mit den Überholregeln? Habe ich immer noch nur die 25 Sekunden Zeit, um zu überholen? Wird das aufgeweitet? Sie haben diese Passing Time Rules für die Profis aufgeweicht oder
erweitert,
genau, aufgeweicht ist vielleicht das falsche Wort. Auf jeden Fall haben jetzt die Profis 45 Sekunden Zeit für einen Überholvorgang.
Genau, und dann lohnt sich es natürlich jetzt da reinzugucken. Das ist quasi das, sagen wir mal nochmal, das Einfache. Also 45 Sekunden bedeutet halt pro Athlet, ne? Also für die Profis haben 45, um einen Überholvorgang abzuschließen, und dieser Überholvorgang definiert sich so, dass man quasi in die Windschattenzone eintritt und von dem Moment an, bis man an dem Vorderrad des Vorfahrenden vorbei ist, hat man 45 Sekunden. Ist die Gruppe größer, beginnt ab dem Moment der zweite Überholvorgang sozusagen, ne? Denn wenn man sich vorstellt jetzt, wie man es dann auch sieht auf Hawaii, man nimmt meinetwegen eine Gruppe von 4 Athleten, die fahren alle hintereinander mit dem richtigen Abstand von 20 Metern, dann und man entschließt sich als letzter Fahrer dran vorbeizufahren, Und dann darf man natürlich nicht, wenn man an dem ersten vorbeigekommen ist, reinfahren, ne, weil da ist nicht genug Platz dafür, das ist nicht erlaubt, sondern ich muss mich dann entschließen, ich muss dann weiterfahren, bis quasi wieder Platz ist. Das bedeutet, entweder es hat jemand eine zu große Lücke gelassen, dann kann ich rein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn alle in 20 Meter fahren, muss ich mich an die Spitze setzen. Das heißt, ich habe dann 4 mal 45 Sekunden Zeit, um quasi ganz nach vorne zu kommen. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, Mathe ist immer nicht so, genau. Also man muss nicht in 45 Sekunden den gesamten Überholvorgang abgeschlossen haben, sondern pro Athlet hat man eben diese Zeit.
Was ja auf jeden Fall auch nochmal eine deutliche Veränderung ist, also die Profis dürfen ja auch kein Slipstreaming machen. Das heißt, wenn ich in dieses Windschattenfenster reinfahre, was ich ja unterschreite, wenn ich den Abstand kürzer als 20 Metern habe, dann bedeutet das für mich als Profi, dass ich ausscheren muss und an dem Athleten vorbeifahren muss oder an der Athletin. Ich darf mich quasi nicht bis nach vorne ranziehen. Das wiederum bedeutet ja auch, dass diese 45 Sekunden ein Athlet 45 Sekunden sind vielleicht noch ganz gut machbar, aber wie du eben sagst, die Zeit für 4 Athleten ist schon so viel höher, als wenn ich dieses 12 Meter Fenster hatte, was ja natürlich auch irgendwie in das Ganze, in seinen eigenen Powerplan irgendwie so mit eingerechnet werden muss. Also wenn ich da fast 3 Minuten richtig Gas geben muss oder 2 Minuten, um an diesem Pack vorbeizukommen, ist es was anderes, als wenn ich vorher nur 40 Sekunden für 2 oder 60 Sekunden hatte. Also das ist wirklich, glaube ich, schon nochmal eine ziemliche Anpassung für so einen Profiathleten, beziehungsweise muss man da echt gucken, wie man da mit seinen Kräften haushaltet. Nicht, dass du irgendwie da 4 Leute überholt hast, vorne ankommst und dann denkst du erstmal,
Erstmal Tempo rausnehmen. Da freuen sich alle an, dann kommt schon wieder der Nächste vorbeigerauscht.
Also eben, das ist, finde ich, für so einen Powerplan auf jeden Fall oder für seinen eigenen, fürs eigene Haushalten der Leistung auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied.
Ja, und sagen wir mal, der Unterschied von Überholmanöver zu dem, was du vorher geleistet hast, wird natürlich jetzt, ist auch weniger groß, denn vorher, das wissen wir alle, das haben wir schon vor Jahren untersucht, ist tatsächlich in dem alten Abstand und man fährt in 3., 4. Position, da ist Windschatten gegeben, der dann legal war bis jetzt, das heißt, man musste deutlich weniger Kraft aufwenden, um in dieser Gruppe zu fahren, als dann eben in den Wind zu gehen und zu überholen. Jetzt mit dem gegebenen Abstand von 20 Metern ist zwar immer noch, das muss man, gehört auch, es wird immer so gesagt, als wenn es dann keinen Vorteil mehr gäbe. Auch da gibt es noch einen ganz geringen, also es gibt noch einen Vorteil, der ist auf jeden Fall auch messbar, aber er ist natürlich deutlich, deutlich kleiner als bei 12 Metern. Das heißt, ja, man fährt schon für sich alleine, ohnehin schon, obwohl man Fahrer in einer, in Anführungszeichen, Gruppe vor sich hat. Und von daher ist der Unterschied dann nicht mehr ganz so groß. Man könnte fast sagen, die Profis haben alles bekommen, was sie sich gewünscht haben, oder?
Ja, also würde ich schon sagen. Hört sich jetzt mal, was so diese Drafting-Regel angeht, würde ich schon sagen, war irgendwie so dieser Aufschrei von vielen groß oder dieser Schrei nach mehr Abstand und das wurde denen absolut genehmigt. Hat aber auf jeden Fall auch Einflüsse, würde ich sagen, aufs Gesamtfeld, wenn man sich jetzt eben anguckt, wie da die Regel mit den Age-Groupern ist, weil für die Age-Grouper zählt immer noch 12 Meter. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein großes Profifeld an Männer und Frauen, alle fahren im Abstand von 20 Metern, bedeutet das ja auch, dass die Letzte oder der Letzte auf jeden Fall näher an das Age-Grouper-Feld ranrückt, wenn da der Abstand nicht vergrößert wird, was die Startzeit angeht.
Ja.
Das bedeutet, wenn richtig starke Age-Group-Athleten und Athletinnen unterwegs sind, werden sie höchstwahrscheinlich beim Profifeld reinfahren und da kommen dann ja ganz, ganz neue Regularien ins Spiel, die vorher so gar nicht bedacht werden mussten.
Genau, man könnte, wenn man das jetzt böse will, könnte man sagen, es sind quasi durch diese Erfüllung des Wunsches der Profis sind Probleme geschaffen worden, die es vorher nicht gab. Denn man muss sich jetzt überlegen, denn das hat Ironman gleich direkt mitgegeben und hat gesagt, für die Age-Grouper bleibt es weiterhin bei 12 Metern. Dann ist es genau, wie du jetzt sagst, ist es, wir haben auf einmal etwas, was es vorher nicht gab. Wir haben unterschiedliche Windschatten Boxen innerhalb eines Rennens. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber die Profis haben ja nichts mit den Age-Groupern zu tun. Das weißt du aus eigener Erfahrung anders, denn es gibt schnelle Age-Grouper, die entweder ja, sehr nah dran sind an den Profis, weil meinetwegen die Startgegebenheiten das nicht anders hergegeben haben oder die eben so viel schneller sind als zum Beispiel die eher nicht so schnellen Frauen. Oder manchmal auch alle Frauen, muss man auch sagen. Also das ist jetzt zwar ein Fall, und da bin ich sehr froh, dass ich dich hier sitzen habe, weil ich meine, das kannst du jetzt aus eigener Erfahrung sagen, aber ich meine zum Beispiel beim Ironman Hamburg, hier holst du ja alle Frauen irgendwann ein auf der Strecke.
Genau, in Hamburg hat es funktioniert. Wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass wir jetzt nicht nur an einen Rundenkurs haben, zum Beispiel wie bei, keine Ahnung, bei welchem Rennen jetzt, aber wir haben ja auch bei vielen Rennen einen Zwei-Runden-Kurs, gar nicht nur bei der Langdistanz, sondern auch bei der Mitteldistanz. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel aber die Langdistanz in Rot angucken, ist es so, dass die langsamsten aus dem Wasser kommen, wenn die Profis eigentlich schon wieder in die zweite Runde gehen. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall so ein bisschen in die Bredouille. Und da ist es so, dass für die Age-Grouper jetzt eben gilt, dass zum Profi nach vorne weiterhin diese 12 Meter gelten. Also wenn der Profi vor einem fährt, kann man den Profi sehen wie ein Age-Grouper, was das Abstandsverhalten angeht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich überhole, muss ich aber garantieren, dass ich eben, oder habe dann auch meinen Überholvorgang von den 25 Sekunden. Wenn aber zwei Profis...
Sorry.
Oh, wer war das? Ja. Der gläserne Podcast.
In der Tat.
Wenn aber zwei Profis vor mir fahren und die im Abstand von 20 Metern fahren, dann bedeutet das, dass ich eben für diesen Überholvorgang, für den zweiten, auch 45 Sekunden habe und nicht einscheren darf. Also ich darf als Age-Grouper kein Slipstreaming machen, was sonst in dem Sinne erlaubt ist. Also ich darf sonst bis ans Hinterrad fahren, ausscheren, an dem vorbei, ist in dem Falle untersagt. Das heißt, ich habe ab diesem Zeitpunkt, wo ich den ersten Profi überholt habe, 45 Sekunden Zeit, den zweiten Profi zu überholen und kann dann reinfahren, aber eben vorher nicht. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine deutliche Regelveränderung.
Genau, weil wir vorher auch gedacht haben, okay, Moment, findige Typen könnten jetzt sagen, ja, ich habe ja nur 12 Meter Abstand, ich kann ja dann zwischen die Profis mich einsortieren. Nein, das ist nicht erlaubt, das darf man nicht. In dem Moment, wo ich an einem Profi vorbeifahre und davor kommt ein weiterer Profi, der 20 Meter davor fährt, darf ich als Age-Grouper nicht da reinfahren. Entweder ich muss sie dann überholen oder ich muss dahinter bleiben. Dann allerdings mit 12 Metern.
Richtig.
Ja. Also es hört sich alles, wir haben nachher auch noch einen Artikel auf trimark.de, kann man das alles nochmal nachlesen, aber das ist natürlich so der Punkt, wo es wo es so ein bisschen wild wird, ne? Wo man dann auch tatsächlich überlegen muss, was passiert denn zum Beispiel, wenn ich, oder sagen wir mal so, auf Age-Grouper wie dich kommt auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Übersichtsarbeit zu, weil du musst erkennen, wenn du auf jemanden auffährst, ist das ein Profi oder ist das ein Age-Grouper?
Beim ersten ist es mir wahrscheinlich noch ziemlich egal, aber wenn ich ansetze, um einen Profi zu überholen, dann muss ich auf jeden Fall so weitsichtig sein und wissen, ob der vorfahrende Athlet oder Athletin Profi ist oder nicht.
Ja, genau.
Genau, und da ist, glaube ich, schon dann vielleicht auch das Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter gefragt und natürlich, so wie du sagst, die absolute Voraussicht von einem selber. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an ein Rennen wie in Hamburg denke, wo es auch dann teilweise so ist, dass man die Profiathletinnen überholt, dann ist es natürlich so, dass die Profiathletinnen ja auch an den langsameren Age-Groupern vorbeifahren. Das heißt, da ist schon mal eine Lücke. Und dann bin ich ja angehalten, auch diese Gruppe nochmal komplett zu überholen. Also es ist auf jeden Fall auch nochmal eine andere Fahrweise, mehr Voraussicht auf jeden Fall. Und wenn es dann dazu kommt, auf jeden Fall sehr große Vorsicht geboten, dass da eben ja einmal wirklich sauber gefahren wird und man da ja nach den Regeln spielt. Aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man recht aufmerksam sein muss und gucken muss, ob wie was funktioniert.
Genau. Ich gebe dir und allen anderen mal eben mal mit an die Hand, wie erkenne ich denn überhaupt, ob das ein Profiathlet ist oder nicht? Das hat Ironman nämlich mitgeliefert. Also erstmal an der Startnummer. Die sind immer kleiner, also 99 oder kleiner Profis. Es gibt keine Profis, die eine dreistellige Nummer haben. Schon mal da. Aber mal gucken, dass man das schon mal, wenn man ein bisschen die Augen gut sein.
Absolut. Du musst ja auf 20 Metern erstmal die flatternde Startnummer hinten am Po erkennen, dass das wirklich 99 oder kleiner ist. Also
Genau.
Ich, aus Erfahrung.
Beziehungsweise aus 12, weil du darfst ja auf den letzten Profi, darfst du ja auf 12 auffahren.
Ja, der erste ist mir egal, aber ich muss ja dann zum...
Ja, wir gehen erstmal davon aus, du musst dich auch erstmal mal kurz ein bisschen erholen und erstmal ein bisschen sammeln. Lars will immer sofort direkt vorbei. Also okay, also dann die Startnummer, dann haben die Pros ein M oder ein F davor, ne, für... was das Geschlecht anzeigt. Dann gibt es unterschiedliche Farben bei den Nummern, bei den Pros. Und klar, das wurde auch schon gesagt, bei den meisten Rennen oder bei vielen Rennen ist dann eben der Race Ranger im Einsatz. Das macht es dann ein bisschen einfacher, aber ist ja auch nicht bei jedem Rennen so gegeben. Von daher ist das dann, das, was man vielleicht auch als letztes sieht. Vor allem auch dann, wenn, das passiert ja tatsächlich auch, nicht alle Profis nutzen ja den Race Ranger so aus, dass das permanent so leuchtet, dass es, das sollten sie zwar tun, aber dass es quasi die erlaubte Leuchte leuchtet. So, es kann auch sein, dass er gar nicht leuchtet, wenn er weiter genug weg ist und dann hat man trotzdem zwei Profis vor sich. Also,
genau, aber dann dürfte ich einscheren.
Dann dürftest du einscheren, genau. Also wenn du einen Race Ranger siehst, der nicht leuchtet, dann weißt du, okay, da ist Platz zum Einscheren.
Richtig, es darf dann nur kein Age Grouper mit einem Varia vor einem fahren, mit einem Garmin-Licht oder weiß ich was, mit einem roten Rücklicht, dass man da irgendwie irritiert wird, aber ja. Letztendlich mal gucken, inwiefern es da wirklich dann irgendwie zu solchen Situationen führt, wo man irgendwie in die Bredouille kommt oder wo es brenzlig werden könnte. Dennoch ist es so, dass man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen muss, weil es eben Regeln sind, die für einen gelten und da der große Unterschied eben zwischen den Profis und den Age-Groupern besteht.
Genau. Und das mischt sich einfach, das kann man nicht anders sagen. Ich meine, das ist natürlich auch noch was die Profis gesagt haben, was sie sich natürlich noch obendrauf wünschen würden, dass sie einen größeren Abstand bekommen zu dem Rest, der hinter ihnen herfährt. Das ist aber mal, also das ist nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Also das wissen wir ja aus Gesprächen mit den Veranstaltern, dass es da wirklich um Minuten geht. Ne? Also dass es nicht so einfach ist zu sagen, irgendwie so, ja, wir lassen die mal 10 Minuten länger starten, weil dann einfach das ganze Fenster, bis alle auf der Strecke sind und so weiter. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sind wir dann bei einer Diskussion, wo Ironman auch tatsächlich auch entscheiden muss, ich meine, wie viel ermöglichen wir den Pros und wie viel unserer zahlenden Kundschaft hier. Ne? Also es ist tatsächlich so ein bisschen die Frage. Also mir geht es tatsächlich so ein bisschen dabei, so, es wurde ja immer wieder von verschiedenen Stellen laut vorgetragen, auch dass man das unbedingt ändern muss und so weiter. Man kann das auch ganz anders sehen. Man kann auch einfach sagen, das ist der Abstand, der ist so, das ist relativ historisch gewachsen. Es gab zwar mal den Wechsel schon vor, aber es ist auch jetzt schon einige Jahre her, über 10 Jahre, dass man einfach sagen kann, ist doch okay, es ist doch so, wie es ist, alle haben dieselben Bedingungen. Ich sag's nur, man könnte diese Meinung haben, viele Pros haben es offensichtlich nicht. Und Ironman hat da jetzt gesagt, okay, wir reagieren und hat sich jetzt dann eben was einfallen lassen, ja, wie die Age-Grouper dann damit umgehen müssen. So muss man es tatsächlich sagen.
Ja, ich finde auch, dass man es in beide Richtungen sehen kann. Natürlich ist so dieser Wunsch, wenn man sagt, so Mittel- und Langdistanz gilt so als dieses wirklich Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, sodass da so dieses eigene Leistungsvermögen nochmal höher gewertet wird als auf der Kurzdistanz. Dann finde ich diese Herangehensweise richtig, dass man sagt, okay, wir wollen, dass es insgesamt so ist, dass jeder mehr auf seine eigene Leistung gucken muss, dann finde ich diese Änderung auf diese 20 Meter richtig. Dass es vorher irgendwie oder dass es legaler ist oder so, finde ich, ist absoluter Quatsch, weil wenn ich vorher diese 12 Meter habe und genau bis auf 12 Meter fahre, ja, ist es genauso legal, wie wenn ich danach auf 20 Metern fahre. Also es ist eigentlich nur eine Diskussionsfrage, wie viel eigene Leistung für das jeweilige Endergebnis dann dastehen muss oder darf. Soll, ich mir wünsche. Deshalb finde ich auch diese Frage nach mehr Fairness ist auf diesen 20 Metern Quatsch, weil diese Fairness ist einfach eine andere Auslegung, als dass ich 8 Meter weiter hinten fahre.
Ganz genau so sehe ich das auch. Und wir werden sehen, wie sich das etabliert. Vor allen Dingen, du hast auch diese Rundenkurse angesprochen. Schmale Straßen, Age-Grouper, die sich überholen in Zweierreihen, dann noch Profis, die sich überholen und Age-Grouper, schnelle Age-Grouper, die von hinten drängen und dann noch die Profis überholen wollen. Wir sehen mal. Also das Problem gab es aber natürlich schon immer.
Das gab es schon
immer. Mit dem Überholen, das ist nichts Neues. Neu ist nur, dass jetzt unterschiedliche Regeln für die beiden Gruppen, die da versuchen zu überholen, gelten.
Und was man, glaube ich, sagen muss, was sein könnte, so für Age-Grouper, die überholt werden von größeren Gruppen an Profis, ist es natürlich auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn, sag ich mal, eine Gruppe von 5 Athleten hinter mir überholt und wirklich so ziemlich zackig an mir vorbeikommt und ich aber auch dieses Bedürfnis habe, eventuell den vor mir zu überholen, dann weiß ich, okay, da kommt einer, ich kann noch ein bisschen warten und jetzt sind es 20 Meter, dann lasse ich einen an mir vorbeifahren und denke so, wow, das ist aber jetzt lang, jetzt kann ich ausscheren. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, wo man als Profi dann auch sehr sensibilisiert sein muss, wie die Age-Grouper da eventuell reagieren. Weil 8 Meter mehr Abstand bedeutet auch einfach mehr Zeit, dass da andere irgendwie reinziehen können und eventuell auch so dieses Gefühl, es kommt keiner mehr oder so.
Ja, also wir halten alle Umsicht und gucken auf der Strecke, dass wir niemanden in die Quere kommen. Das ist ja sowieso immer so der Fall. Genau, und dann sind wir mal gespannt, wie das ausgelegt wird und wie gut die Stoppuhren der Schiedsrichter sind.
Oder die Race Rangers funktionieren.
Absolut.
Das ist auch noch was.
Haben wir damit alles abgearbeitet, was mit der Draftzone zu tun hat? Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Alles Weitere wird sich wahrscheinlich in der Saison dann zeigen, wie es funktioniert oder nicht. Aber keine Regeländerung, ohne ans Equipment zu gehen. da gab es nämlich auch noch Änderungen. Da wurde es nochmal so ein bisschen weiter nachgeschärft, wobei im vergangenen Jahr da auch schon ein bisschen was war. Aber auf jeden Fall wurde jetzt nochmal stärker darauf hingewiesen, wie denn die Befestigung von Gegenständen auf dem Oberrohr sein darf. Früher war es ja so, dass man da noch ziemlich locker eine Aeroflasche oder eine runde Flasche auf dem Oberrohr platzieren konnte. Ich erinnere mich nur an mein Fahrrad, das hat extra oben 2 Befestigungspunkte für einen Flaschenhalter. Den Flaschenhalter kann ich jetzt sein lassen. Da gibt es auf jeden Fall von Profile Design ja diese ganz flache Flasche, die genau in diesen Rahmen reinfällt, weil von Oberrohr bis zur Oberkante des jeweiligen Gegenstandes, was auf den Oberrohr platziert ist, dürfen maximal 10 cm sein.
Genau, also alles, was man sich oben aufs Oberrohr schrauben oder kleben oder binden will, wie auch immer, ob es eine Tasche ist, eine Flasche, wie auch immer, was da hin darf, das darf eben nur 10 cm hoch sein von der Oberkante, ich sag's nochmal, wie du gerade gesagt hast, des Oberrohrs bis zur Oberkante des Gegenstands und als Ergänzung noch, es darf nicht über den Steuersatz nach vorne reichen. Also da haben wir uns vorhin auch gefragt, wie das wohl aussehen soll, aber es sind ja Taschen denkbar oder irgendwelche Befestigungen, die sozusagen
3D-Drucke.
Ja, die einfach in diesen Bereich reinragen sozusagen. Das ist eben nicht erlaubt. Das ist so der Teil, der die Ausrüstung am Rad betrifft.
Genau, was auch nicht erlaubt ist, dass man sein Körpergewicht auf dem 10 cm hohen Ding ablegen darf, wobei da habe ich mich auch gefragt, wie tief muss man sitzen? Also es betrifft wahrscheinlich wirklich nur ganz, ganz wenige Athleten oder Athletinnen, die überhaupt die Chance haben, mit dem Oberkörper so dicht übers Oberrohr zu kommen, dass sie ja nur 10 cm über dem Oberrohr, letztendlich sind es ja dann 9,5, wenn du dich ablegen kannst.
Ja, also es müsste, genau, bedenkbar wäre das halt für Athletinnen wahrscheinlich eher, die halt irgendwo sehr, die Sattelstütze bei einem Rahmen sehr, sehr tief drinne haben, also oder Athletinnen, Athleten ist vollkommen egal, also Menschen mit sehr kurzen Beinen wahrscheinlich, die halt eben nicht keinen Auszug brauchen und deswegen sowieso sehr nah am Oberrohr sind und dann eben sich ablegen könnten, so Superman-mäßig nach vorne. Ja.
Man kann uns ja mal schreiben, wer eventuell so ein Setup hat, ich würde gerne mal ein Bild sehen. Das interessiert mich wirklich. Könnt ihr uns mal zuschicken?
Genau.
Das wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Es muss allerdings aus dem Training sein, nicht aus einem Ironman, weil da ist es dann jetzt, also kein zukünftiges Ironman-Bild, denn da ist es verboten. Ablegen ist verboten. Also noch nicht nur den Oberkörper, man darf auch nichts anderes. Keine Körperteile dürfen abgelegt werden.
Sehr gut.
Da haben wir das auch nochmal klar gekriegt. Und also wie gesagt, das sind nicht alle Änderungen. Man kann das natürlich oder man sollte das tatsächlich auch nochmal bei Ironman nochmal nachgucken, diese Competition Rules. Und da ist dann auch, wenn man sich die komplett anguckt, sind alle Änderungen markiert, sodass man immer sehen kann, okay, hier haben sie dran gearbeitet, damit man sich das nicht selbst erschließen muss. Wir gehen auch nicht alles durch, was letztendlich jetzt hier geändert wurde, sondern sagen wir mal die wichtigsten Dinge, die auch, ja, auch Age-Grouper mit betreffen können. Und da ist eine nochmal, das ist relativ kurz abgehandelt, aber nimmt so Menschen, die sehr technikaffin sind, so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Es wurde quasi nachgeschärft, was man so darf an Devices.
Richtig. Ja, nicht nur die Leute, die technikaffin sind, sondern auch die ja einfach Bock haben, zum Beispiel eine AI-Brille hier, so eine Google Meta, nicht Google, sondern Oakley ist ja der Vorreiter mit der Kamera drin. Alles, was Selfies, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen war, glaube ich, auch mit dabei, irgendwie im Rennen ermöglicht, ist komplett verboten. Also man darf auch keine AI-Brille verwenden, man darf kein Selfie-Point-of-View-Coverage während des Rennens machen. Das ist komplett verboten und führt auch direkt zur Disqualifikation.
Ja, genau. Also keine Bilder, keine Videos, nicht mit der Brille irgendwas mitfilmen oder so. Wie wir es jetzt auch schon gesehen haben, gab schon die ersten Videos von der Challenge
Sierbanias,
genau, wo halt mitgefilmt wurde. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, das könnte eigentlich ganz geile Einblicke geben. Und man gibt ja auch so ein paar Athleten, die da jetzt schon offen irgendwie immer mit, Sam Long ist immer mit dabei irgendwie, dann sieht man es auch auf Instagram und so, die schon sehr viel damit experimentiert haben. Fällt aber aus, also da hat tatsächlich Ironman einen Riegel vorgeschoben. Ich weiß nicht, inwiefern das wahnsinnig viele Leute gemacht hätten, aber ich glaube, sie wollen da einfach auch vorchecken und da einfach sagen, bevor das jetzt so kommt, dass jetzt jeder hier jeden filmt und alles irgendwie mit drauf ist, weil letztendlich, sagen wir es, ist Videoaufnahmen aus dem Rennen sind halt Ironman vorbehalten und ich glaube, das spielt halt tatsächlich auch bei den Überlegungen dann eine Rolle, ne?
Ja, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schade, also es ist ja wirklich, wenn man die AI-Brille nimmt, ist es jetzt kein weiteres Gerät oder so, was du in den Händen hältst. Ich finde beim Handy komplett, Kamera auch komplett, weil das einfach Sachen sind, die du irgendwie extra nochmal in der Hand halten musst, dafür irgendwie ja richtig was machen musst. Aber gerade so diese Point-of-View-Variante, ich fand so die Aufnahme von der Challenge Sierbanias, fand ich auch ganz geil. Hatte damit, glaube ich, auch die schnellste Wechselzeit, so dass er es einem zeigen konnte, dass er da wirklich zügig unterwegs war oder wie das abging. Und es ist natürlich auch nochmal so eine ganz andere Sicht in so ein Renngeschehen rein, von daher und gerade so Profis wie zum Beispiel auch Daniel Beckegaard oder Frederik Funk, die da richtig groß im Videogame mit drin sind, die da wirklich viele Einblicke geben, fände ich, hätte das auf jeden Fall nochmal so eine Perspektive, die da auf jeden Fall sehr interessant sein kann, aber ja, wahrscheinlich sind die Filmrechte einfach Ironman vorenthalten. Genau, und dann muss man das leider so ein bisschen annehmen, aber ich finde so, mit einer AI-Brille wäre es schon ganz cool gewesen.
Ja, finde ich auch. Also bin ich auch bei dir, wie gesagt, solange der Sicherheitsfaktor das hergeht. Aber ist alles obsolet, darf nicht mehr gemacht werden, kann man sich aufregen, wie man will. Stichpunkt aufregen, auch dazu gibt es eine Regeländerung, die möglicherweise, sagen wir mal so, auf den Ditlev-Vorfall von Frankfurt einzahlt. Wenn man nämlich disqualifiziert wird als Athlet, wurde jetzt nochmal festgehalten, dass solange einem der Schiedsrichter nicht sagt, du bleibst sofort stehen und das Rennen ist für dich vorbei, man ja das Rennen einfach weiterführen kann. Man kann das dann zur Kenntnis nehmen und sagen, alles klar, ich bin disqualifiziert, aber ich mache jetzt hier weiter, wir müssen noch nicht lange diskutieren, das machen wir dann danach, wenn Protestmöglichkeiten und so weiter ausgeschöpft werden können, sondern dass eben nicht, ich glaube, sie wollen halt diese Disqualifikationsdiskussion aus dem Rennen rausnehmen, sondern sagen, okay, das ist die Entscheidung, weiter geht's, wenn du willst, kannst du weitermachen, kein Ding.
Ich glaube auch, es ist eher so diese Diskussionsentscheidung, die da rausgenommen wird, was, glaube ich, nicht dazu führt, dass der Athlet, der disqualifiziert wird, sich weniger Kopf oder entspannter.
Du meinst, Markus, der hätte dann nicht das F-Wort benutzt.
Ja, das, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich werde disqualifiziert, dann ist es ja erstmal schon ein Aufreger. Und dann, wenn man sich Magnus Ditlev vorstellt, der da auch noch über einen Halbmarathon zu laufen hatte und dann denkt so, yo, was mache ich jetzt? Steige ich jetzt aus? Laufe ich weiter? Disqualifiziert? Ich kann das Rennen natürlich zu Ende bringen und mich dann darüber beschweren, aber die Frage ist ja auch immer, inwieweit mir dann recht gegeben wird, dass das Ergebnis dann wirklich noch zählt.
Das ist ja danach, das muss dann danach entschieden werden.
Genau, aber das wird ja zu dem Zeitpunkt in mir immer noch dieses Gleiche verursachen als...
Oder mehr Hass, mehr Energie, ja. Feuer für den Motor,
ja, also
umwandeln.
Ich glaube, es ist eher so, um die Diskussion gegenüber des Schiedsrichters im Renngeschehen gering zu halten, aber... Was, glaube ich, so dieses Gesamte mit dir selbst ausmacht, das bleibt, glaube ich, ziemlich gleich.
Ja, also, und mein Favorit noch, vielleicht kommen wir dann zum Schluss, glaube ich, bei allen Änderungen steht hier in den FAQs zu den neuen Regeln. Was passiert, wenn ich beim Clown erwischt werde auf einem Ironman-Gelände? Dann sagt Ironman, Athleten, die beim Clown erwischt werden, werden disqualifiziert und rausgeschmissen.
Die Frage ist,
ja, Gott sei Dank, würde ich sagen.
Ja, absolut, aber wann gilt Clown?
Wann gilt Clown und ja,
ab
genau.
Kilometer 85 auf der Mitteldistanz beim Radfahren, wenn du da aus Versehen das Rad genommen hast.
Ja.
Bei den Olympischen Spielen war es ja jetzt gerade so, dass die Skilangläuferin, eine Skilangläuferin ist beim 50 Kilometer klassisch Wettkampf beim Skiwechsel aus Versehen in die falsche Zone gelaufen, hat sich die Skier von der Deutschen angeschnallt und ist dann mit den Skiern schon auf der Strecke gewesen. Ja, sollte beim Skiern vielleicht noch ein bisschen eher als beim Fahrrad passieren.
Ja, auf einmal aber Wechselbeutel sind schon sehr häufig verwechselt worden, dass jemand den falschen Wechselbeutel mitgenommen hat und man kommt zu seinem Standort, der Beutel ist nicht da. Ja.
Ich verwechsel immer nur.
Kannst du nur auf die richtige Schuhgröße hoffen, bei dem Beutel, der da noch hängt.
Oh, bitte, lass es eine 43 sein.
Ja, oh, Normgröße. Ja. Ja, da hätte ich schlechte Karten. 12,5. Muss ich... Ja.
Deine gucken doch immer oben raus, oder nicht? Das ist so, wie wenn du deine Flossen im Schwimmbeutel
hast. Ja, genau. Kommt im größeren Schuhkarton.
Ja. Aber wo wir schon bei der Kleidung sind, da gibt es auch noch eine kleine Regeländerung. Es gab ja so dieses Zippergate mit Lionel Sanders, wer sich eventuell daran erinnert. Im vergangenen Jahr weiß ich gar nicht, wer das war. Da war auch ein Profiathlet, der mit einem offenen
Rennanzug... Ja, kommt immer mal wieder vor, ja.
Genau, da wurde es jetzt so gesagt, dass es nicht direkt zur Disqualifikation führt, sondern eben als erstes zur Verwarnung, dann 30 bis 60 Sekunden Zeitstrafe. Das heißt, da bleibt alles so halbwegs im Rahmen.
Ja, muss man schon tatsächlich sagen, ist ja auch wirklich disqualifiziert zu werden, weil unten Reißverschluss nicht geschlossen war irgendwie und man, also ja, habe ich sowieso noch nie so ganz verstanden, den Punkt, aber immerhin, muss jetzt sagen, okay, Regeln sind Regeln und wenn die so sind, dann, wie du es jetzt gesagt hast, kann der Schiedsrichter einen darauf hinweisen und sagen, ach übrigens hier, mach mal dicht.
Genau.
Dann macht man das dicht und dann ist gut.
Genau, also Position oder da bleibt die gesamte Regel, dass der, wenn ich ein Anzug habe, wo der Zipper unten aufgehen kann, muss es aber so sein, dass der mindestens immer noch Kontakt hat, also dass da nichts aufgeht und Richtung Ziel muss er nach oben hin geschlossen sein.
So wird es gemacht.
Und die Schultern müssen bedeckt sein.
So wird es gemacht und da freuen wir uns drauf und sind gespannt, wie das alles so umgesetzt wird. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Ironman-Regeln, die jetzt reingeflattert sind. Wie die anderen Hersteller, wollte ich gerade sagen, Veranstalter das handhaben, das werden wir dann sehen, beziehungsweise die haben ja ihre eigenen Tischen Rules. Und dann gucken wir mal, dass da nicht so viel Verwirrung gibt. Lars, ich drücke dir die Daumen, dass du alle Profis identifizierst, die du überholst und dass wir da, ja, schöne Rennen sehen.
Jetzt gibt es noch ein Ding, was wir eventuell verkünden können. Christian Blumenfeld startet in Rot. Bam.
Bam.
Also, ganz offiziell, wir haben es schon vermutet, es geht auf Rekordjagd, auf wie sagt man, auf Weltrekordjagd des Norwegers, wie darf man sowas ausrichten?
Ich würde das sagen, ja. Also da greifen wir jetzt sehr weit vor, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Rennen, in dem Christian Blumenfeld und Jonas Schomburg und
Sam Laidlow
und wer war immer noch alles, Sam Laidlow ist ja auch noch nicht, glaube ich, noch nicht offiziell verkündet, nee. Aber auch da, wir hören ja auch, was andere Athleten darüber sagen und deswegen, also das wird wild, über Frederik Funk haben wir gerade schon gesprochen, es werden noch weitere dazukommen, Christian Höhnhaug will Gas geben auf dem Rad und ich glaube, dass so eine Dynamik eigentlich fast nun zu einer neuen Weltbestzeit führen kann.
Das stimmt. Und es ist wahrscheinlich auch einer der Norweger, Oder gab es überhaupt schon mal einen Norweger auf dem Podium in Rot? Ich würde behaupten, nicht.
Ich würde auch mal behaupten, nicht, wenn, dann ist das schon sehr, sehr lang. Aber nee, eigentlich nicht. Shame on us, wenn wir es nicht mehr wissen, aber nee. Das war vor. Das sind Geschichten, die nur noch Frank erzählen kann. Davon wissen wir nichts.
Oder das war vor Iron Man in Rot. Also noch weiter, nein. Ich glaube, es gab noch nie einen Norweger in Rot. Und man müsste mal gucken, ob es überhaupt mal einen Top 10 Norweger bei den Profis gab. Ja. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass es das nicht gab.
Also Timo Bracht, der selber ja Rot-Legende ist, auch gewonnen hat, schreibt auch als Kommentar unter den Road Post: Yes, Norweger waren, glaube ich, so seit Beginn des Triathlons in Rot noch nie in den Top 50. Wer weiß mehr? Fragezeichen.
Ja, da kann ich sagen, dass ich mehr weiß.
Ja, genau.
und zwar Hans-Christian Tunskvik, auch schon Gewinner vom Norseman. Ja. Der war, wann war ich da? 2023? Genau, 2023 war ich als Einzelstarter da. Da hat er mich noch hinten im Büchenbachtal abgefangen und war der erste Age-Grouper overall und damit auch unter den Top 50 insgesamt. Nicht unter den Top 50 der Profis, aber unter den Top 50 insgesamt und damit auf jeden Fall ein Norweger schon unter den Top 50. Ja. Timo, das kann ich dir sagen.
Zonen, mit denen Christian Blumenfeld sich nicht aufhält, das werden wir sehr gucken. Was natürlich jetzt auch bedeutet, das werden wir dann im Detail noch häufiger erörtern, aber Christian Blumenfeld weicht von seiner Renntaktik ab, sagen wir mal so, ne? Also von der Gestaltung seines Rennkalenders, die im letzten Jahr stattgefunden hat. Deutlich früherer Start jetzt, dann Texas. Dann eben mit den 73-Rennen, die da rum sind, dann ein bisschen Pause und dann Rot.
Ihm spielt das einfach komplett in die Karten, die Saison. Also so ein früher Einstieg der Ironman Pro Series, holt er sich direkt die Punkte, holt die Validierung für den Ironman Hawaii. Das heißt, damit hat er es schon sicher, wird er mit dem Ironman Texas seine zweite Langdistanz machen. Hawaii ist seine dritte, das sind die drei Langdistanzen, die er eben einbringen kann. Und dann eben noch die Mitteldistanzen und deshalb passt Rot absolut gut in seinen Rennkalender.
Mhm, dann noch genug Erholung dann bis zur 73-WM, die ja 4 Wochen dann vor Hawaii stattfindet. Ja, wird spannend. Wird gut, wird gut. Also da kann man auf jeden Fall schon sich drauf freuen. Das wird ein richtiges Kracherrennen, sowohl bei den Männern als bei den Frauen.
Eben, wir dürfen gespannt sein. Skandinavischer Sieg, mal schauen.
Ja, mal schauen. Also, selbst wenn, also, wenn Christian Blumenfeld nicht gewinnt und alles rausgehauen hat, dann ist der ihn geschlagen hat, auf jeden Fall ganz schön schnell unterwegs dieses Jahr.
man muss auf jeden Fall darauf
hoffen. Wahrscheinlich, wir haben ihn ja noch nicht gesehen, aber warum soll das anders sein als letztes Jahr?
Und man muss darauf hoffen, dass eventuell der Schleusenwärter und die Temperaturen besser mitspielen, dass Neo erlaubt ist.
Der Schleusenwärter hat da nichts mit zu tun, der macht, was er machen kann.
Ja, das stimmt auch. Ja. Aber mal schauen.
Sehr schön. Das war's für heute mit mehr von Christian Blumenfeld in der nächsten Woche und in der Woche darauf. Also hört hier seinen Rennverlauf bei uns. Da freuen wir uns drüber. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.